Vielen Dank für die Einladung hierher, also dass ich auch hier von einer ganz anderen Seite diese, hier einen Impuls geben kann. Weil jetzt sehr oft schon über die Planetary Boundaries gesprochen worden ist, wir haben vorhin noch fieberhaft nach dieser Folie gesucht, wir haben sie gefunden. Die meisten von Ihnen werden diese Zusammenfassung der Arbeit von Johan Rockström und einer großen Gruppe von Personen kennen und sie soll sozusagen der Hintergrund auch für das, was jetzt von meiner Seite kommt und auch, denke ich, auch von Sabine Höhler kommt. Also wir haben jetzt gehört, das Anthropozän ist eine neue erdgeschichtliche Epoche, die durch die dominante geophysikalische Kraft des Menschen bestimmt ist. Also das ist so der Hintergrund, das ist der Rahmen, in dem wir uns hier bewegen. Also dieser Begriff wurde von Crutzen und Störmer in die umweltgeschichtliche Debatte eingebracht. Wenn ich auf diese wenn ich auf dieses Anthropozän blicke, dann blicke ich eher aus einer wissenschaftlich distanzierten Perspektive und nicht als eine Akteurin, die aus Seiten wie das von den Leuten, die in der Anthropozän Working Group arbeiten, der Fall wäre. Also es ist sehr wichtig, diese distanzierte Perspektive zu haben. Es gibt eben auf der einen Seite eben die Personen, die sehr stark aus den Erdsystemwissenschaften, der Geologie und Paläobiologie und dergleichen versuchen, eben festzustellen, inwiefern wir also in den Sedimenten robuste Daten haben, dass wir so eine neue geologische Epoche ausrufen können. Und das ist so die eine Seite, wo man auch davon spricht, dass man dieses Anthropozän als geologisches Konzept betrachtet. Ich selbst, wenn ich jetzt beobachte, wie sich dieser Anthropozän-Diskurs in den letzten 20 Jahren sehr stark ausdifferenziert hat, würde sagen, dass sich auch so etwas wie, also ausdifferenziert hat in viele Wissenschaften, in sehr unterschiedliche Wissenschaften, auch in Geistes- und Kulturwissenschaften, in die Archäologie, in die Philosophie, in die Sozialwissenschaften hinein, auch sehr viele Ausstellungen dazu entstehen, Filme von Brzezinski etwa, dann kann man auch, oder dieses große Projekt, Anthropozän-Projekt im Haus der Kultur in der Welt, dann kann man davon sprechen, dass das Anthropozän eben auch ein kulturelles Konzept ist. Ich würde auch sagen, dass das Anthropozän eine große Erzählung ist. Und warum ist es eine große Erzählung? Wir haben einen Protagonisten, einen ungewöhnlichen Protagonisten, nämlich die ganze Menschheit. Wir haben Raum-Zeit-Verhältnisse, wir haben einen Plot. Also wir haben einen Plot, das heißt also wir haben eine Verknüpfung von Ursache und Wirkung, dass hier der Mensch auf die gesamte Biosphäre einwirkt. Die räumliche Dimension ist klar, sind die planetare Dimension und die zeitliche auch. Es ist also nicht nur, dass wir eben schon seit langer Zeit eingegriffen haben, sondern auch vor allem in die Deep Future eingreifen werden. Und die Geschichte hat eine Moral. Man spricht, einige Vertreter aus dieser Anthropozän Working Group sprechen von einer Responsible Stewardship of the Earth System, also einer Verantwortung der Menschen für das gesamte Erdsystem. Wie kann so eine Verantwortung aussehen, muss man sich natürlich fragen. Wenn wir von Narrativen sprechen, das kann ich nur hier sehr kurz sagen, spreche ich einfach von zentralen kulturellen Ausdrucksformen, die wesentlich zur Sinnstiftung und Selbstdeutung einer Kultur beitragen. Kultur ist hier wichtig, also zentrale kulturelle Ausdrucksformen, die zur Sinnstiftung beitragen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, vielleicht auch noch, dass der Mensch als Storytelling Animal bezeichnet wird und insofern man eben von dem Homo Narrans ausgeht, der immer auch erzählt, also eine Ubiquität des Erzählens, sodass wir auch in unserer Alltagskommunikation, aber auch in den Wissenschaften oder ganze Gesellschaften eben Gründungsmythen haben, sodass so eine neue Weltkonstruktion entsteht und es ist eben eine Form der Sinngebung. Und wenn ich mir jetzt sehr unterschiedliche, viele Diskurse über das Anthropozän ansehe, und das haben wir in unserem Projekt getan, wir sind sei es in der Wissenschaft, sei es in vielen populärwissenschaftlichen, journalistischen Texten, sei es auch in Erzählungen, in fiktiven Erzählungen, kann man nach unserer Analyse im Wesentlichen fünf Narrative unterscheiden. Und Sie haben sie hier auch auf Ihrem Handout. Ich nenne sie kurz das Katastrophennarrativ. Dann habe ich das zweite haben wir das Gerichtsnarrativ genannt, das dritte das Narrativ der großen Transformation, dann das vierte das biotechnologische Narrativ, das fünfte das Interdependenznarrativ von Natur und Kultur Und diese werde ich Ihnen jetzt nun sehr kurz vorstellen. Einige Dinge überschneiden sich mit dem, was auch Frau Hummel schon gesagt hat, die ja auch so eine Unterscheidung eingezogen hat. Und Sie werden sehen, dass in den verschiedenen Impulsen immer wieder auch Teile hier aufgegriffen werden. Also erstmal zu dem Katastrophennarrativ. Also einige nehmen eben an, dass das große Ausmaß der weltweiten Umweltschäden eben dazu eben auch zeigt, dass der Mensch als Parasit der Erde lebt und dass es eine Summe das Anthropozän eigentlich nur die Summe der ökologischen Frevel der Menschheit ist, also Mensch als Zerstörer, als Parasit. Darin steckt eine gewisse apokalyptische Logik. Und man spricht auch davon, dass es eben eine Botschaft mit unüberbietbarer Dringlichkeit sei, also zum Beispiel Sloterdijk. Weil wir manche sehen auch die Sicht den Rückgang der Artenvielfalt ansehen und die ganze Extinction-Debatte sprechen davon, dass wir uns in der Mitte des sechsten Massenaussterbens befinden, so zum Beispiel Elizabeth Colbert mit ihrem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buch The Sixth Extinction. Also in diesem Diskurs steht der Planet und auch die Menschheit als Opfer im Mittelpunkt. Manche sprechen auch von dem kranken Planeten, also Sie kennen auch diese Metapher, der Planet hat Fieber und dergleichen. Kommen wir zu dem zweiten Narrativ, weil das ist das Gerichtsnarrativ. Das thematisiert ebenfalls die Zerstörung des Planeten, stellt aber die Frage nach der Verursachung und der Haftbarkeit für die Schäden in den Mittelpunkt. Der Plot ist dann Who Done It? Also wer sitzt eigentlich auf der Anklagebank und wer ist hier dafür zur Rechenschaft zu ziehen? Wenn man das ansieht und sieht man vor allem die Verursacher im Westen und in den OECD-Ländern oder auch den G20-Ländern. Hier noch eine zweite Grafik, Entschuldigung, das ist die immer wieder gezeigte im Anthropozän-Diskurs, vielleicht Ihnen auch bekannte Grafik von Will Steffen und seiner Gruppe, die eben zeigt, wie die Earth System Trends sind, also die Trends des Erdsystems, wo man eben an allen Stellen sehen kann, dass sich ab 1950 eben so diese Hockeyschlägerkurve sehr stark in die Höhe schnellt. Das sehen wir auch hier in der weiteren Grafik, dass die sich eben auch an verschiedenen gesellschaftlichen Nutzen von Ressourcen niederschlägt. Weil die OECD-Länder die Hauptverursacher sind, spricht man auch von einem Technozän, einem Eurozän oder auch einem Kapitalozän. Manche sprechen sogar von einem Mantropozän. Also nicht nur also die weiße englische oder also europäisch oder westliche Mittelklasse und aber natürlich auch männliche Mittelklasse. Gut, kommen wir zu dem dritten Narrativ, das Sie auch schon gehört haben, Narrativ der großen Transformation, in dem eben davon ausgegangen wird, dass es noch einen Ausweg aus der globalen Umweltkrise gibt und wenn wir schnell handeln und koordiniert handeln. Hier ist der Plot eines hypothetischen Happy End und die beiden wichtigsten Begriffe für dieses Narrativ sind, denke ich, die Begriffe Mitigation und Adaptation, also die Verminderung der Ursachen der Umweltzerstörung und auf der anderen Seite eben Maßnahmen der vernünftigen Anpassung durch verbesserte Technologien, höhere Umwelteffizienz und möglicherweise auch reduzierten Konsum. Also das ist auch dieser Diskurs der sozial-ökologischen Modernisierung und Sie haben gerade von Thomas Jahn gehört, dass es eben hier auch ein anderes Narrativ gibt, dass es eben viele kleine Transformationen sein müssen. Wichtig ist hier in diesem Narrativ, dass es eine Bottom-up-Perspektive gibt und jetzt Leggevi und auch Welser und solche Personen, die auch an diesem großen WBGU-Bericht zur großen Transformation mitgearbeitet haben, sprechen auch hier von einem radikalen, notwendigen Kulturwandel. Also Kulturwandel, der eben auch veränderte Konsummuster und sowas meint. Also hier sollen eben vor allem positive Geschichten erzählt werden. Es gibt zum Beispiel die Metapher des Erdgärtners oder des Weltgärtners, die Christian Schwäger hier eingebracht hat. Auch die Metapher des Raumschiffs. Hier sehen Sie ein Raumschiff oben, also dass wir eben in einem abgeschlossenen Kapsel leben, wir aber noch eben nach sozusagen der richtigen Bedienungsanleitung suchen. Und während der Weltgärtner eher so eine pflegende Metapher ist, das Raumschiff eher eine technologische Metapher. Kommen wir zum vierten Narrativ, das ist das Narrativ das biotechnologische Narrativ, was in gewisser Hinsicht eine Radikalisierung des Narrativs der großen Transformation darstellt, aber auch ein Gegennarrativ ist. Also in einem biotechnologischen Narrativ stellt man, also sind so biofuturistische Ideen und Visionen gemeint, das ist Geoengineering und Climate Engineering gemeint, wo viele sagen, dass wir eigentlich in einer Situation sind, dass wir dem gar nicht mehr entkommen können. Also Geoengineering, also etwa Einsprühen von Schwefelsulfat in die Atmosphäre zur Abschirmung der Sonneneinstrahlung, sodass also die Erde eine gewisse Ruhe hat und sich erholen kann und dadurch erst wieder eine gewisse Regeneration möglich ist. Hier ist die große Kritik die Frage der nicht intendierten Nebenwirkungen. Paul Crutzen selbst, der ja diesen Begriff des Anthropozän mit eingebracht hat, war in seinem 2006er Aufsatz noch ein Vertreter dieses Geoengineering, hat jetzt sehr stark zurückgerudert und sagt, wir müssen erstmal diese nicht intendierten Nebenwirkungen kennen, bevor wir überhaupt solche großen Einträge probieren. Auch man kann auch sagen, dass die Fragen der großen globalen Welternährung, die sogenannte grüne Revolution 2.0, ein wichtiges Element ist. Es geht hier eben um technisch hergestellte Lebensmittel, Laborfleisch aus Stammzellen und viele andere genetisch veränderte Saatgut, ob Soja, Weizen, Mais, Reis und dergleichen. Hier ist das Problem aber, dass eben wieder die Marktmacht von vielen kleinen Monsanto oder so etwas im Mittelpunkt stünde und auch die soziale Ungleichheit nicht notwendigerweise aufgehoben wird. Problem hier ist also das einseitige Fortschrittsnarrativ, über das schon Thomas Jahn gesprochen hat, also die weiterhin auch Ausbeutung der Ressourcen. Und dass eigentlich die Technokraten die neuen Helden sind, die jetzt wissen, wo es lang geht und die uns sagen, wie wir weiter aus der Krise kommen können. Das fünfte Narrativ, und dann bin ich auch fast am Ende, das sogenannte Interdependenznarrativ. Hier wird das Anthropozän als eine Chance gesehen, den Mensch als ein Teil von Netzwerken verschiedener verteilter Handlungsträger zu sehen oder zu konzipieren. Also man spricht auch von Multispecies Entanglements. Und ich glaube, mir ist der Begriff des Entanglements sehr wichtig, also nicht nur Koexistenz, wo vielleicht einfach die Dinge nebeneinander bestehen, sondern dass sie wirklich entangled sind. Dass wir, also bei der Eco-Justice-Bewegung ist es sehr wichtig, und dass dieses wechselseitige Mensch-Natur-Verhältnis eben als ein Abhängigkeitsverhältnis gesehen wird und dass wir uns eben auch immer als differente Gemeinschaften, die lokal agieren, mit Blick auf das Globale entwerfen, aber immer als solche vernetzten Gemeinschaften in sehr unterschiedlichen Ebenen, also auch mit den natürlichen Umwelt. Wenn Sie sich mit diesen Entanglements beschäftigen wollen, gleich hier um die Ecke im Kunstverein gibt es gerade eine ganz tolle Ausstellung. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen gesehen hat, Trees of Life, das sind genau diese Multispecies Entanglements, von denen ich spreche. Also es geht hier vor allem in diesem Interdependenznarrativ vor allem um eine kritische Reflexion des Anthropozän-Diskurses. Wenn wir uns also diese fünf Narrative ansehen, haben wir einmal im ersten eine Welt ohne uns, also dass das Opfer im Mittelpunkt steht. Im zweiten haben wir eher die Verursacher und Schuldigen, die den Planeten ausplündern. Im dritten ist die sozial-ökologische Modernisierung im Vordergrund, ist aber die Frage, in welcher Weise die Modernisierung stattfinden kann. Beim vierten geht es um effiziente Lösungen, jedoch vor allem durch die technologischen Eliten, sodass man sich fragen kann, ob es wieder so eine neoprometheischer Umgang mit der Natur wäre. Und im fünften ist es sehr stark eine Selbsterkenntnis, die im Plot steht, dass wir eben uns neu als Menschheit oder als Menschen, einzelne Menschen, differente Gemeinschaften in Abhängigkeit von der Natur konzipieren. Ganz kurz, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, was mir gestern ein bisschen gefehlt hat, man muss ja auch ein bisschen Zündstoff immer reinbringen, Diskussion. Bei der sozial-ökologischen Forschung habe ich ein bisschen diese vierte Säule, die Säule der Kultur in der Nachhaltigkeitsforschung vermisst. Wir sind eben auch ein Animal Symbolicum nach Cassirer, also ein bedeutungsgenerierendes Wesen. Und es geht mir sehr stark um die Geschichten, die wir generieren, um Storytelling, um neue Geschichten, um andere Geschichten, die ja, erzählt werden können. Und ich denke, dass die sozialökologische Forschung, wie sie hier ja jetzt seit 30 Jahren sehr gut betrieben wird, eben auch neue Geschichten produziert und man eben auch auf diese Art und Weise, wie man Geschichten erzählen kann, reflektieren kann. Und das wäre eine Möglichkeit, noch weiter in die Tiefe zu gehen. Und ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit.